gibt da zwei Richtungen meines Erachtens. Also es gibt da eine Richtung, die versucht, das nochmal aufzuarbeiten, wie es vor 40 Jahren aufgearbeitet wurde, dieser Kapputsch durch die Bücher von Lukas. Aber es gibt auch, sagen wir mal, eine revisionistische Richtung, ja, also die dann versucht zu sagen, ja, die Freikorps, die waren alle gar nicht so schlimm und die Linken waren genauso brutal und gewalttätig wie die Rechten, wo ich eben heute widersprechen würde. Also da gibt es einige Bücher, wo das wiederum behauptet wird. Da werden dann so Ereignisse wie die Ambassadoren in Essen und so, die werden dann wieder herausgehoben. Also wenn die Linken oder sagen wir mal die Rote Ruhr-Armee, wenn die dann da auch mal Leute umgebracht hat, dann wird das verglichen mit dem, was die Freikorps bei der Erstürmung des Ruhrgebietes gemacht haben. Und das waren ja regelrechte Massaker. Und das wird dann gleichgesetzt. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Das hat auch mit heutigen politischen Verhältnissen zu tun, wo also auch oft rechte und linke Gewalt einfach gleichgesetzt wird. Ja. Und da muss man einfach immer genau drauf schauen, was ist da jetzt wirklich passiert. Ja. Ich wollte aber nochmal, vielleicht kann ich das nochmal kurz bringen, Herr Wagner hat ja auch gesagt, man darf das nicht nur national betrachten. Natürlich darf man das nicht, habe ich ja auch nicht, weil wenn man sich das anguckt, der Kapputsch wurde ja ausgelöst dadurch, dass die Alliierten diese Verringerung der Reichswehr verlangt haben und eben die Auflösung dieser ganzen militärischen Truppen. Ja. Und das ist doch ein Punkt, was die SPD-Führung und die Regierung hätte erfüllen können, ja, indem sie diese Reichswehr wirklich mal aufgelöst hätte und demokratische, so wie im Erfurter Programm es vorgesehen hat, eine demokratische Armee aufgebaut hätte. Und da hätten die Alliierten im Gegenteil nichts dagegen gehabt, sondern sie wären da glücklich gewesen damit. Natürlich, eine Diktatur des Proletariats hätte die Entente oder die Alliierten hätten das nicht gut gefunden. Ja. Da wären die wahrscheinlich auch einmarschiert. Aber man muss auch gucken, die Regierung lässt die Reichswehr und die Freikorps da rein, obwohl es eine entmilitarisierte Zone ist und wagt sozusagen oder riskiert, ja, dass also die Alliierten noch mehr besetzen. Die haben dann zum Teil auch Frankfurt und Darmstadt besetzt. Also sie riskieren sozusagen eine Besetzung des Landes und treiben trotzdem ihre Militärpolitik weiter. Ja. Und das finde ich auch total irre. Ja. Das ist also auch eine internationale Verpflichtung, die sie nicht eingehen. Ja. Und hinterher muss man ja auch sagen, der Segt, der nicht geschossen hat, der nicht schießen wollte, nicht einmal der Reinhardt, also einer der wenigen Generäle, die schießen wollten, der wird nicht zum Chef der Reichswehr gemacht, sondern der Segt wird zum Chef der Reichswehr gemacht. Und das ist wohl auch so ein Punkt, wo man sehen muss, was ist denn mit dieser Reichswehr später passiert. Sie hat sich natürlich teilweise in die Illegalität begeben. Da gab es die schwarze Reichswehr, da gab es Pläne von Segt, gigantische Armeen aufzustellen. Da wurde dann mit der Sowjetunion zusammengearbeitet im Geheimen. Ja. Also es ging einfach weiter mit der Aufrüstung. Ja. Und das hätte man alles verhindern können, indem man eine demokratische Armee aufgebaut hätte.
Bernd, jetzt hast auch du dich quasi ganz intensiv auseinandergesetzt mit Kapputsch, mit diesem Jahr 1920. Es waren auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen jetzt geplant in diesen Tagen. Das ist natürlich jetzt bitter, weil all das abgesagt werden muss. Wir können hier die Auseinandersetzung quasi on air führen. Aber das vielleicht auch nochmal so eine Art Abschluss. Was ist für dich das Wichtige, diese Auseinandersetzung auch genau jetzt zu führen? Was bleibt da für uns auch für die Gegenwart? Was ist vielleicht so ein bisschen das Resultat da von den Auseinandersetzungen, die du da jetzt geführt hast?
Ja, du hast ja zum Stand der Geschichtsschreibung gefragt. Da muss ich sagen, ich habe mich sehr eindringlich damit den DDR-Quellen natürlich auseinandergesetzt, weil ich hoffte, dann da auch noch Sachen zumindest zu finden, die man als Originalquellen verwenden kann. Das ist ein sehr schwieriges Feld, will ich nur sagen. Du hattest ja schon mal angedeutet, dass da sehr viel in der propagandistischen Linie zu machen ist. Deswegen bin ich fast immer dann auf die Originalquellen gegangen, um das da sozusagen authentisch nochmal mir vor Augen zu führen. Warum man sich die ganze Arbeit macht, ist einfach so, zumindest aus meiner Blickrichtung, ist das sozusagen so ein Urerlebnis, positives Urerlebnis, gesellschaftliches Urerlebnis des Antifaschismus, obwohl die sich damals noch nicht Faschisten nennen, weil das ja parallel praktisch in in Italien entsteht diese Bewegung und dass ehemalige Kriegsgegner sind, auf den Namen haben sie also nicht verwendet, deswegen ist es schwierig mit faschistischer Putsch und so weiter. Aber natürlich, wenn man sich es anguckt, es soll eine Militärdiktatur werden, die Errungenschaften der Republik sollen abgeschafft werden, ist es nichts weiter als ein rechtsradikaler Putsch. Und natürlich muss die Bewegung dagegen als antifaschistisch bezeichnet werden, wie soll man das sonst darstellen? Und dieses spontan sich mobilisieren, sozusagen Einheitsfront der Tat, sozusagen, die da entsteht, zusammenzuhandeln in einem so großen Konsens, also gegen die Rechten, die man also die nicht durchkommen mit ihrem Putsch, die nicht durchkommen mit ihren Ideen, das ist für mich so ja der Anknüpfungspunkt, ein starkes historisches Datum, im Grunde für mich auch. So in meinem ganzen politischen Handeln, wenn ich antifaschistisch handle, dann sind das meistens sehr unterschiedliche Akteure, die man da zusammenbringen muss, in einem Bündnis irgendwie zusammenzustehen. Und dieses Zusammenagieren von der Basis aus, das ist für mich so der Punkt, warum ich wichtig finde, an dieses Datum zu erinnern.
Klaus, auch an dich die Frage, gibt es für dich was, wo man sagen könnte, das ist übertragbar auf die Gegenwart oder das ist zumindest zu lernen aus diesem Kapitel der Geschichte, mit dem du dich auch intensiv beschäftigt hast?
Ja, man muss natürlich immer aufpassen, dass man da Analogien macht. Man muss da sehr vorsichtig sein. Ich sehe, wie gesagt, was ich vorhin auch schon gesagt habe, diese teilweise Gleichsetzung von rechter und linker Gewalt, die auch heute üblich ist. Der Klaus Thewelit hat ja schon vor über 40 Jahren versucht, diese Psychopathologie dieser Freikorpsmänner zu beschreiben. Und das sehe ich teilweise auch heute bei jungen Männern, dass die also Kämpfer sein wollen, ob das jetzt in der SEK ist oder in der Bundeswehr oder sonst wo. Ja, also da gibt es schon auch eine Tendenz von Rechten, Kampf als inneres Erlebnis. Ja. Das gibt es. Ja. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und es ist auch so, dass in den Staatsapparat auch immer mehr rechte Leute reinkommen. Das ist auch eine gefährliche Entwicklung. Und wir haben natürlich eine Massenentwicklung bei der AfD, wo es nach rechts geht. Also wir haben schon einen Hang, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, dass da so ein neuer Faschismus aufkommen könnte. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich keine Alliierten, die das dann verhindern. Also da muss man extrem vorsichtig sein. Natürlich ist unsere Demokratie wesentlich mehr gefestigt als damals die Weimarer Demokratie. Aber wenn ich jetzt so gucke mit Corona und so, was da, wie schnell da irgendwelche Bürgerrechte aufgelöst werden, meines Erachtens sogar ganz illegal. Also ich weiß nicht, ob das Grundgesetz es überhaupt zulässt, dass man zum Beispiel dass man Ausgehverbote macht. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist. Ja? Also im Zuge von so einer Krise, von so einer Pandemie, werden dann plötzlich die Bürgerrechte ausgesetzt und es kann sein, dass sich das verfestigt in der Gesellschaft, ja? Dass sowas öfter gemacht wird. Also das sind so Tendenzen, wo ich ein bisschen Angst vor habe.